Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien. Erstmal ganz, ganz wichtiges Announcement. Und zwar heute am Montag, unserem Aufnahmetag, hat die liebe Nina Geburtstag. Deswegen ein fettes herzlichen Glückwunsch. Welcome to the 27.
Ja, und Helmi hat am Veröffentlichungstag Geburtstag, am 11.
Yay.
Also, wenn das dann...
Geburtstagsfolge.
Ja.
Yay.
Yay. Ja, worüber sprechen wir denn aber?
Bisschen ab vom Thema gekommen. Gut, also wir sprechen einmal über No Other Choice, dem neuen Film von Park Chan-wook, The Insider, ein Film mit Al Pacino und Russell Crowe. Über den neuen Film Ella McKay auf Disney Plus und das Internetphänomen Heated Rivalry, was jetzt auch endlich in Deutschland offiziell zu sehen ist.
Ja, ich habe aber erstmal noch ein paar News. Womit fangen wir denn an? Vielleicht erstmal passend zu The Insider, ist ja ein Film von Michael Mann und mit Al Pacino. Da gibt es ja noch einen Film, Heat, der 4 Jahre davor rauskam.
Great ass.
Great ass. Es wird ein Heat 2 geben, auch von Michael Mann mit Adam Driver.
Hm.
Ja.
Okay, wild.
Mhm. Und der ist dafür aus einem anderen Film sogar so outgedroppt, weil er so committed ist.
Kriegt er so, so eine kleine Cameo?
Ich hoffe es. Bring back Al on the big screen.
Danke, Chino.
Danke, Chino, ja.
Das müssen wir jetzt kurz erklären.
Ja.
Und zwar brauchte der liebe Al anscheinend Geld, weil er mit seinem Geld nicht ganz so gut gewirtschaftet hat.
Und da auch ein Buchhalter irgendwie damit nicht so gut umgegangen ist.
Aus den Gründen hatte er wahrscheinlich eher so eine Not, ja, Rollen anzunehmen. Und dann hat er bei einem Film von Adam Sandler mitgemacht. Und ja, da macht er wie so eine Commercial drin mit...
Jack and Jill war das, der Film. Ja, und da spielt er sich selbst im Film. Und dann macht er dann so eine Werbung für Dunkin' Donuts.
Und dann ist es...
Dankecino.
Dankecino.
Al Pacino, aber dann
Dankecino. Und er tanzt sehr lustig da. Yeah. Also er meinte wohl, danach hatte er nicht mehr so viele Angebote.
Yeah.
Aber ich muss sagen, wenn du diese Credits schon hast, die er hatte.
Ist und, ein bisschen lächerlich.
Ja, und er dann sowas macht, ich würde es eher feiern und richtig lustig finden.
Ja.
Yeah. Naja, okay, gut.
Anyway, dann, was habe ich noch? Es wird... in 2027 zu Weihnachten eine neue Rom-Com geben von Nancy Meyers. Also die ist ja die Rom-Com-Queen.
Ja.
Und wer soll mitspielen? Jude Law. Emma Mackey, über die sprechen wir heute auch noch. Penelope Cruz, Kieran Culkin, Owen Wilson. Ja, und das ist auch ein bisschen so ein Metafilm. Also es geht irgendwie um einen Regisseur und eine Produzentin, die sich irgendwie verliebt haben, irgendwie einen erfolgreichen Film zusammen gemacht haben und dann sich getrennt haben und dann...
Alright.
So, was ich ja auch, da bin ich ja Fan, ne? Sag ich, wie es ist.
Ich bin auch Fan von Jude Law, was soll ich sagen?
Dann haben wir noch Apple. Die haben ja jetzt für Apple TV Plus wieder einige Sachen angekündigt.
Mhm.
Also die hatten da ja ein ganzes Riesen-Event zu. Da sind auf jeden Fall ein paar spannende Filme vor allem und Serien aber auch mit dabei. Einmal ein Film mit Jonah Hill, wo der unrecognizable aussieht.
Okay.
Also er sieht nicht aus wie Jonah Hill. Der hat so krass abgenommen.
Ozempic, hallo.
Who knows? Benefit of the doubt.
Benefit of the doubt. Mhm.
Mit Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer.
Okay.
Ja. Und halt mit Jonah Hill auch selbst. Also er hat den Film gemacht, aber er spielt auch im Film mit.
Okay, auch wilde Kombi.
Dann eine Serie, Margot's Got Money Troubles, mit Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Nick Offerman und Nicole Kidman. Elle Fanning spielt da eine junge Frau, die schwanger wird oder ist. Und das aber eigentlich gar nicht so in ihren Kram passt. Und ja, Margot's Got Money Problems. Und dann geht es so um die Schwangerschaft und dann das Baby. Ja. Dann gibt es eine neue Verfilmung von Cape Fear. Mit Amy Adams. Ja.
Ich bin ja ehrlich, ich habe eigentlich noch nie einen Apple-Film geguckt, weil ich nie, also ich habe das Abo am Anfang bekommen, als ich ja irgendwie meinen Mac neu hatte oder so. Aber ich habe da irgendwie nichts geguckt und dann hatte ich keinen Anreiz irgendwie, mir da Sachen anzuschauen danach oder das Abo zu verlängern.
Ich überlege gerade, ich glaube, Filme habe ich da gefühlt auch noch nicht geguckt, aber Serien halt, also Severance zum Beispiel. Dickinson mochte ich auch richtig gern. Da geht es um Emily Dickinson und die ist auch ein bisschen gay, die Serie. Also die kann ich sehr empfehlen, die ist wirklich sehr, die hat mir richtig gut gefallen. Dann, ja, gab da so ein paar Serien, die ich da geguckt habe, Lessons in Chemistry auch und so. Dann jetzt aber noch die wichtigsten News. Hast du, also Todd Haynes, der Regisseur, der hat ja zum Beispiel auch Carol gemacht mit Rooney Mara und Cate Blanchett, gay. Und dann May December, den ich ja auch richtig, richtig gut fand. Ich finde immer noch, Charles Melton wurde bei den Oscars gesnappt. Ja, auf jeden Fall toller Regisseur.
Ja.
Der sollte einen Gay-Film machen mit unter anderem Joaquin Phoenix.
Ha.
Und ja, halt Danny Ramirez, wie auch immer. Und Joaquin Phoenix ist ja dann kurz vor Drehbeginn, hat er gesagt, nee. Und What? Crew und so und alles war schon ready und dann konnten die halt doch nicht drehen. Dann war das Ding erstmal auf Eis. Alle dachten, also das Internet dachte, okay, das war's, dieser Film wird nicht mehr gemacht werden. Alle waren schon richtig traurig. Rate, wer jetzt die Rolle von Joaquin Phoenix übernommen hat.
Pedro Pascal.
Korrekt.
Ich glaube, ich habe sogar irgendwo nämlich gesehen. Und ich lieb's. Ich lieb's.
Ich lieb alles
Pedro daran. In einer Gay-Rolle.
Ja.
Liebe ich.
Super.
Finde ich toll.
Mhm. Ich finde halt vor allem, weil er hatte ja in diesem Kurzfilm von Pedro Almodovar mit Ethan Hawke diese kleine Szene. Diese kleine Rolle, war halt nur ein Kurzfilm. Ja. Und ich sehe da das Potenzial auf jeden Fall. Ich bin sehr hyped jetzt für diesen Film, auch weil ich halt Todd Haynes einfach vertraue.
Und du liebst Pedro Pascal, das ist halt so.
Als ich ihn jetzt in der Halftime-Show bei Bad Bunny gespottet habe.
Ja, sie haben, das war nur für dich, dein Geburtstagsgeschenk.
Mein Geburtstagsgeschenk, ja.
Wirklich.
Toll sah er aus.
100%. Ich habe das arrangiert, weißt du?
Ja.
Für dich, für course. Deinen Geburtstag, ja.
Live, love,
Pedro Pascal.
Ja, ich guck mal, warte, hatte ich noch irgendeine News? Irgendwas gefühlt? Hatte ich noch irgendwas? Ah ja. Es gibt eine Sequel jetzt zu Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood und der Trailer lief beim Super Bowl. Ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen. Ist aber Regie David Fincher, Script Tarantino,
okay. Cast
Brad Pitt, Elizabeth Debicki und noch andere. Und das heißt The Adventures of Cliff Booth. Also das ist ja der Charakter, den Brad Pitt gespielt hat. Ja, und es soll halt aber wohl schon sehr Finchery aussehen. Also wie gesagt, ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen, weil ich das jetzt erst kurz vorher hier mitbekommen habe. Ja, bin ich sehr gespannt. Tarantino-Film mit Fincher, weil das, Fincher-Fan, Tarantino nicht so Fan.
Ich kann mir darunter aktuell nichts vorstellen. Nee. Richtig.
Ich auch nicht.
Ja, müssen wir uns danach jetzt gleich mal anschauen.
Ja, ja, ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Der Rest ist nicht so wichtig, sind wir mal ehrlich. Wollen wir in die Filme reingehen?
Ja, wollen wir mit No Other Choice anfangen?
Let's go.
Worum geht's?
Also es geht um, also der Film spielt in Südkorea. Und es geht um Jo, gespielt von Lee Byung-hun, den kennt man auch aus Squid Game. Und der arbeitet als Experte in einer Papierfabrik und dann verliert er seinen Job, weil da die Firma auch zum Teil irgendwie aufgekauft wird oder übernommen wird und so weiter und da ganz viele Stellen gekürzt werden und Positionen eben auch von AI ersetzt werden sollen oder KI. Und er, schlau wie er ist, denkt sich dann einen sehr schlauen Plan erstmal aus. Und dann nimmt das aber eine gewaltvolle Wendung.
Ja.
Und ja, viel, viel dunkler Humor.
Ja. Ja.
Fasst das ganz gut zusammen?
Fasst gut zusammen.
Ja. Wie fandst du ihn denn? Ich habe ihn ja schon an Silvester geguckt.
Ja. Deswegen, ich bin ja mit so ein bisschen Infos bin ich ja schon rein in den Film. Und durch den Trailer auch. Und ich war trotzdem noch positiv überrascht. Also ich wusste, dass der gut sein soll, aber ich bin da jetzt nicht mit so großen Erwartungen reingegangen. Oder andersrum, ich hatte hohe Erwartungen und es wurde trotzdem erfüllt. Ich glaube eher das. Erstmal filmisch, cinematografisch ganz, ganz toll. Mhm. Wirklich ganz, ganz toll. Und auch die Story richtig gut und auch das Schauspiel wirklich klasse. Mhm. Also auf so vielen Ebenen hat der Film richtig Gutes gemacht.
Oder? Ich dachte auch erst, dass es so ein bisschen repetitiv dann vielleicht wird, weil er dann eben seine Konkurrenz, also er bewirbt sich dann halt auf einen anderen Job und so weiter und oder andere Jobs und er will dann eben seine Konkurrenz eliminieren.
Ja.
So. Und ich dachte, dass es ein bisschen repetitiv dann werden würde, aber so über den Film hinweg war das dann gar nicht der Fall. Also es blieb die ganze Zeit spannend und exciting und auch so sehr moralisch einfach interessant. Also so, weil man dann schon für ihn halt ja rootet.
Ja.
Aber wie er diese ganze Sache angeht, halt einfach moralisch sehr verwerflich ist.
Ja.
War man dann selbst, oder war ich dann so, oh.
Oh, ja.
Warte, stopp.
Ja, ich habe auch gerootet. Also es ist ja erstmal so, dass es nun mal eine sehr schwierige, auch wirtschaftliche Situation ist. Man kann so ein bisschen den Vergleich ziehen, dass es ja aktuell auch in Deutschland genauso ist. Also zum Beispiel Einstiegsjobs, ganz, ganz schwierig.
Ja.
Und dann in vielen anderen Bereichen, entweder KI übernimmt das oder es werden Stellen gekürzt. Also Leute, die sich aktuell auf dem Arbeitsmarkt bewerben, und ich kann aus erster Hand sprechen, das ist sehr, sehr schwierig und es ist wirklich zäh. Und der thematisiert das richtig gut, auch gerade diesen Fall, den man haben kann, selbst wenn man eine sehr gute Position hatte oder was damit alles überhaupt zusammenhängt. Mhm. Und hat das aber trotzdem auf so eine auch entertaining Weise gemacht, ohne sich darüber lustig zu machen, sondern immer so einen Ernst dabei zu haben.
Mhm. Und vor allem, was ich auch noch richtig gut fand, war so, eben, dass das alles so super ernst war, aber dann zugrunde liegend jetzt nicht das Problem war, dass er vielleicht auf der Straße landet mit seiner Familie, sondern, und das wird dann nur einmal so ganz kurz so eingeblendet, wie so wirklich Worst-Case-Szenario, sie müssen von ihrem Haus in eine Wohnung ziehen.
Ja.
So, und das fand ich auch nochmal so sehr spannend von so der ganzen, von diesem Klassendenken her. Ja. Und dass das so schlimm für ihn ist, dass er zu den Mitteln greift, zu denen er dann eben greift, obwohl es ja einfach deutlich schlimmer sein könnte.
Eben. Also auch, dass die Frau dann nicht mehr nur Tennis spielen geht, sondern auch dann Teilzeitjob annehmen muss und wie andere auch darauf reagieren, dass sie wieder arbeitet. Und was für einen Einfluss das auf deren Beziehung hat. Nicht nur unbedingt, weil so ein Grudge da hängt, sondern auch, was er sich selbst irgendwie auferlegt an, das muss ich meiner Frau bieten, selbst wenn sie es auch nicht mal richtig gefordert hat. Und deswegen da auch dann irgendwie so eine Kluft zwischen die kommt, wo glaube ich, beide Seiten nicht mehr genau wissen, was überhaupt gewollt ist. Aber gleichzeitig sie auch über viele Sachen hinweg sieht, weil ihr das Klassendenken dann halt doch auch wichtig ist, auch wenn es am Anfang vielleicht gar nicht so scheint.
Ja, weil sie es halt selbst dann auch so verinnerlicht hat. Plus dann kommt natürlich auch noch so das Ganze, die haben halt zwei Kinder irgendwie und
zwei Hunde
und dann haben sie auch dieses Haus, was eben sein Kindheitshaus, also das Haus, in dem er aufgewachsen ist auch. Das heißt, da ist natürlich auch sentimental noch ganz viel mit drin.
Das hat er sich erarbeitet, also er hat es quasi zurückgekauft.
Genau, und das ist ja dann auch voll verständlich, dass er das natürlich nicht wieder verlieren möchte. Aber ja, ist dann halt ein bisschen krass.
Ja.
Aber halt, ich fand es halt sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam. Und ich muss sagen, es war auf eine Weise auch einfach an den richtigen Stellen gab es so einen Comedic Relief. Richtig gut platziert. Und es war dann auch lustig, wo wir zum Beispiel letzte Woche drüber geredet haben, dass das bei, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke oder Schrecke, irgendwie sowas, was da halt richtig misslungen ist, haben die geschafft. Die haben genau diesen Grad hingekriegt. Das nicht lächerlich wirken zu lassen, es aber trotzdem lustig wirken zu lassen und so, dass das immer noch in die ganze Thematik und in den Film, in den Stil reinpasst.
Ja, ja, gehe ich voll mit.
Ja.
So, das hat ein sehr runder Film, finde ich. Also schon auch dann zum Teil sehr grafisch, wo man also Es gab eine Szene, na, wobei da musste ich mir eher die Ohren zuhalten als die Augen.
Ja, same.
So. Aber weil das halt die ganze Zeit durch diesen dunklen Humor und diese Satire dabei so eine gewisse Leichtigkeit hat und die halt auch eben effektiv wirklich da ist, finde ich, ist es dann immer ein guter Kontrast. Und das ist dann nicht so deprimierend oder irgendwie so, oh Gott, ist das schlimm anzugucken oder so, sondern eher...
Ja.
Ist auch sehr interessant, was da dann so passiert.
Und zu dem Film selbst, ich fand es richtig cool, wie verschiedene Perspektiven eingesetzt wurden. Also ich finde, das war ziemlich kreativ, was du nicht in jedem Film so hast, sondern auch passend zur Situation, aber auch mal ein bisschen
ausgefallener,
ja.
Ja.
Und genauso mit den Kamerafahrten. Das fand ich sehr gut eingesetzt. Also es hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Und ich finde, das hat einen auch so richtig in den Film wieder, also immer reingezogen, weil halt so coole Perspektiven oder Bewegungen drin waren, die einfach wirklich interessant waren und du einfach am Ball geblieben bist.
Und auch den Score, der hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich fand, der hat so gut gepasst halt auch und ja, weiß ich nicht, der hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja, und es war halt nicht so dieses trying too hard bei allem. Also es war alles einfach sehr stimmig und nicht so dieses auf Teufel komm raus, wir machen jetzt hier so politisches, irgendwie politische Kommentare und so, sondern der Film hat so für sich dann einfach gesprochen und kann so stehen, ohne dass man da jetzt... Weiß ich nicht, also so, weiß
ja,
ich
ja.
Kann das nicht so gut überhaupt.
Und es war auch einfach dieses zum Beispiel, also was dazu kommt, ist, dass wir uns ja oft über so Narrator einfach aufregen, weil es ist immer dieses, die erzählen es, aber zeigen es nicht so. Und der Film hat das nicht gehabt und er hat gezeigt, manchmal viel, manchmal wenig, aber man konnte es immer einordnen.
Ja.
Es war genau das richtige Level.
Ja, voll. Und was auch immer noch ein sehr... Also was man dem Film immer noch sehr zugute halten kann. von wirklich sehr persönlich. Wenn ich Filme gucke, die halt, also in OV und dann mit deutschen Untertiteln, wo ich die Sprache wirklich gar nicht verstehe und ich den abends gucke, nach dem Essen irgendwie vielleicht auch noch und dann war ich auch noch krank an Silvester... Ich werde dann gerne mal müde durch dieses Untertitellesen. Einfach weil halt Lesen mich so müde macht.
Fair.
Und bei dem Film gar nicht.
Nee, gar nicht.
Nee.
Nee, wirklich nicht.
So.
Toll.
Also, ja. Also, das wollte ich dich noch fragen. Hast du dem Film erst 4 Sterne gegeben und bist dann nochmal hochgegangen oder habe ich das falsch gesehen bei Letterboxd?
Ich bin gerade am Überlegen.
Weil ich meine, ich hatte gesehen, dass du den gelockt hast mit 4.
Ich glaube, das war erst 4 und dann hatte ich so irgendwie die Heimfahrt und habe mir noch weiter drüber nachgedacht. Und dann war ich so, nee, 4,5.
4,5 und Herz sogar.
Und Herz,
Ja, bei mir auch.
Ich habe einen Fun Fact.
Oh.
Also das ist, könnten jetzt auch absolute Fake News sein. Ich hätte natürlich auch einfach fragen können. Ich habe es dann bei LinkedIn nachgeschaut.
Was LinkedIn kommt denn jetzt?
Nee. Mein Onkel in Finnland, Fun Fact, hat bei einer Firma gearbeitet, die wohl Maschinen für Papierherstellung gemacht haben. Und er war dann auch oft im asiatischen Raum für so Arbeitsreisen irgendwie. Ich glaube, er war in China und in Japan auf jeden Fall. Und das war halt so funny, weil ich saß da drin und dann ging es halt um Papier und Papierherstellung und Maschinen und AI. Und ich war so...
Stopp,
das kommt mir sehr bekannt vor und das fand ich irgendwie richtig funny.
Das ist in der Tat sehr funny.
Aber sonst hast du ja keine Berührungspunkte zur Papierproduktion, oder?
Nee, nicht wirklich.
Ja, und die hatte ich auf einmal.
Das ist verrückt.
Können jetzt auch Fake News sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt.
Ja, schon so.
Ich hätte nachfragen können, aber gut, habe ich nicht.
Ja, dann noch, der Film hat keine einzige Oscar-Nominierung bekommen.
Frech.
Er war Südkoreas Vorschlag für bester internationaler Film, hat es dann aber nicht in die engere Auswahl geschafft. Sehr traurig. Ich hätte dem ein paar Nominierungen geben wollen.
Also da, wo jetzt Secret Agent oder sowas bekommen hat, bin ich so, das wäre vielleicht hier eine bessere.
Ja, und anstatt F1 als bester Film, lieber den hier.
Ja.
Und was ich dann auch noch herausgefunden habe, der Film ist eine Romanadaption von, also auf Deutsch heißt das Buch Der Freisteller und im Englischen The Axe. Und es ist auch die zweite Verfilmung jetzt schon von diesem Buch. Also es gab schon nochmal eine Verfilmung.
Aber gerade bei der Wahl des Titels auch, weil sie ja den Titel anscheinend geändert haben, auch dieses No Other Choice, also he did have another choice.
Ja.
Und es ist aber, er hat es nicht gesehen, dass er keine andere Wahl hatte. Und ich meine,
das. Und er sagt sich das auch selbst, ja, eben. So, ich habe keine andere Wahl. Ich muss das jetzt so machen. Und das ist ja, dann wirft er auch Fragen auf über seinen Charakter allgemein.
Ganz
und so.
Genau. Und ich finde, das ist halt wirklich ein sehr guter Titel für diesen Film. Ich finde, der umfasst das richtig gut, was die Thematik ist.
Ja, also der bringt nochmal
so ein Layer drauf, ja.
Der macht, der setzt so einen Punkt.
Ja.
Ja.
Toll.
Toll.
Dass wir mal schwärmen.
Ja. Empfehlung.
Empfehlung.
Guckt ihn euch an. Ja.
Ganz dringend.
Also, ich meine, wenn ihr so richtig schwache Nerven habt, also so richtig, richtig schwache Nerven, dann würde ich den nicht gucken. Also, wenn es so um so grafische Darstellung
geht. Ja, manchmal geht, schon weggeguckt.
Ja. Aber wie gesagt, also ich finde es halt, weil das nicht so, es ist jetzt kein Slasher, es ist ja auch dann nicht so ein richtig mit Spannung geladener Thriller, dass dann so diese grafischen Szenen auch noch so sehr stark intensiv sind, sondern ja, ich finde, das hält sich da ganz gut die Waage.
Finde ich auch.
Ja.
Nice.
Next one. Ella McKay von James L. Brooks. Die Hauptfigur wird gespielt von Emma Mackey. Ella ist stellvertretende Gouverneurin in einem nicht weiter betitelten US-Staat im Jahre 2008. Oddly specific, so Obama-Zeit, I guess, I don't know. Aber auch Wirtschaftskrise, weiß ich nicht, ist an sich nicht weiter relevant.
Nee.
Naja, jedenfalls ist sie da stellvertretende Gouverneurin und der Gouverneur wird dann aus heiterem Himmel ins Kabinett berufen, weshalb sie dann für die restliche Wahlperiode sein Amt übernehmen muss und dann eben Gouverneurin wird. Und dann kommen da halt ja noch so Privatlebensstruggles mit rein. Irgendwie der Vater, der, wie er selbst sagt, ein Womanizer ist. Die Mutter, die dann schon, nicht mehr lebt. Das passiert ja in den ersten 10 Minuten, das kann man ruhig schon mal sagen, würde ich sagen. Und ja, ihr komischer Ehemann, wie man vielleicht schon raushören kann, wir sind keine Fans.
Nee, das war ein Kampf, den zu gucken.
Ja.
Ich habe den über 3 Tage hinweg oder so geguckt und ich musste mich immer richtig zwingen, den weiter zu gucken. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr.
Weil der so schlechte Einspielergebnisse auch hatte, also in den USA ist der ja schon gestartet dann, aber weil der so grottenschlecht lief, ich weiß nicht, ob auch in anderen Ländern, aber auf jeden Fall da, haben die in Deutschland und auch in Frankreich gesagt, direkt Streaming. Machen wir. Wir versuchen es gar nicht erst im Kino. Es hing hier bei der York-Kinogruppe hingen sogar schon Poster.
Hing das mal, ja.
Aber die wurden dann wieder abgenommen. Und das war's dann. Der Film ist jetzt bei Disney Plus verfügbar. Mit einem Score von Hans Zimmer.
Ja.
Weiß ich nicht, ist mir
was jetzt, da passiert ist.
Ja, das war halt einfach so ein Money-Job. Da ist jetzt auch nichts Spannendes bei rausgekommen. Dann eine Sache, sage ich jetzt auch direkt, dann schon mal das ganze Feuer irgendwie hier raus. Das einzig Positive, was ich diesem Film zuschreiben kann, ist die Kamera. Ich finde, der war ganz nett gefilmt. Für so ein, an sich ja jetzt vom Genre her, also es war keine Rom-Com, aber er hat sich zum Teil so verhalten wie eine Rom-Com. Ja. Also so von Musik und so her. Und da habe ich nachgeguckt. Cinematographer war Robert Elswit und der hat There Will Be Blood gemacht und dafür auch einen Oscar bekommen. Ja, Paul Thomas Anderson Film. Ja,
makes sense now.
Ja.
Aber ich muss sagen, dadurch, dass alles für mich so schwierig war anzugucken, hatte ich dann irgendwie auch keine Aufmerksamkeit mehr für irgendwie eine gute Kameraführung oder sonst was, weil es ist. Nee. War nicht.
Mhm.
Okay, also erst jetzt, ich schalte jetzt rein mit den Sachen, die ich schrecklich fand.
Okay, soll ich einen Timer stellen?
Ja. Also erstmal schon wieder die Erzählerin. Unnötig, auch nicht irgendwie durchgängig. Also dann an komischen Stellen war es wieder und dann wieder nicht und dann war es. Und es hat keinen Sinn ergeben, wann
ja.
wann diese Person gesprochen hat.
Und auch die Erzählerin ist auch gleichzeitig ein Charakter ja. im Film.
Ja.
Und ja.
Aber man, also es macht aber dann irgendwie, es macht keinen Sinn, dass sie das erzählt. Also für mich, ja. also es ist nicht logisch. Alle Charaktere waren nicht zu Ende entwickelt. Also die hatten nee. Alle keine Tiefe.
Die hatten so einen Personality Trait.
Niemand von denen. Ja. Und genau so war der Film auch aufgebaut. Der ganze Film hatte kein bisschen Tiefe. Es waren so viele Erzählstränge und nichts wurde richtig oder gründlich erzählt oder zu Ende erzählt. Viele Sachen waren komplett unnötig. Die hättest du einfach rauslassen können. Und ich, nee. Nee.
Ja.
Nee, nee, nee.
Der Start allein in den Film oder innerhalb der ersten paar Minuten gibt es eine Szene, in der einem Kind die Definition von Trauma aus einem ja, Lexikon oder so ja. vorgelesen wird. Und erstmal der Fakt, dass das gemacht wird und dann auch noch die ganze Art, das ganze ja. Schauspiel, das Writing dazu, da war ich schon raus.
Fair.
Danke.
Ja, absolut.
Allgemein, ich finde, kein Mensch spricht so wie diese Menschen in diesem Film. Ja. Mehrfach. Also, nein, was heißt mehrfach? Die ganze Zeit. Aber es gab mehrfach Momente, wo es mich so richtig gecatcht hat. Also, wo ich so richtig so war, so, hä?
Doesn't make sense.
Ja, so spricht doch keiner. Nein. Ich habe mir nur aufgeschrieben, he's gonna do that stuff again. Und ich glaube, da geht es darum, dass der Vater die Mutter wieder betrügen wird.
Auch da, die ganze Storyline mit dem Vater war auch unnötig oder hat keinen Sinn ergeben, warum das wie erzählt wurde. Also auch da, hä?
Und da auch noch anmerken, der Vater wird gespielt von Woody Harrelson. Die Eben. Tante gespielt von Jamie Lee Curtis. Die Mutter von Rebecca Hall. Der Ehemann von Jack Loudon, Husband of Saoirse Ronan.
Mhm.
Und dann kommt auch noch Ayo Edebiri irgendwann dazu in einer kleinen Rolle. Und ich dachte mir, was machen wir denn hier?
Ich dachte mir auch, wie kann ein Film so schlecht sein und diese Menschen haben.
Ja.
So, jetzt kommt aber auch ein Punkt, der größte Punkt.
Oh.
Also, der Film, Regie, James L. Brooks, hat es auch geschrieben.
Ja.
Er hat, wie gesagt, alle Charaktere sehr oberflächlich geschrieben. Man mag eigentlich niemanden außer die Tante vielleicht. Aber das Ding ist, ja, auch nicht ganz. Aber wenn überhaupt, dann sie.
Ja.
Aber selbst Ella, die ja die Hauptperson in diesem Film ist.
Titular Character.
Ganz genau. Also das Problem ist auch, so wie sie da gezeigt wird, als dann irgendwie die Jüngste oder einer der jüngsten Gouverneurinnen überhaupt und whatever, als Frau, ganz crazy. Und genauso wurde es auch geschrieben, dass es von einem Mann geschrieben wurde. Alle Attribute, die sie hatte, waren männliche Attribute, also was man in der Gesellschaft Männern halt zuschreibt, so von wegen, die sind stark, die sind da nicht so emotional, die sind, gehen nicht auf die Gefühle von anderen Menschen ein. So, und es waren halt mehrere Sachen, die sie so ungreifbar gemacht haben, aber das waren dann teils auch einfach so typisch männliche Attribute. Mhm. Und dadurch wurde sie dann als starke Frau gesehen, durch die männlichen Attribute. Und dann war ich wieder, das ist Misogynie. Das ist von einem Mann geschriebener Film absolut misogyn eigentlich.
Ja. Und da dann aber auch wieder, das war ganz viel halt Tell und nicht Show. Also uns wurde dann mehr durch dann auch wieder diese Erzählerin dargelegt oder durch irgendwelche Rückblenden, die uns dann irgendwie erzählt wurden. Und so, also es war dann weniger halt auch da, dass uns gezeigt wurde, wie sie überhaupt in diese Position gekommen ist, sondern so, sie hat die halt, weil sie hat halt diese Attribute und nicht, sie verhält sich und wir lernen daraus, wer sie ist. Oder bei diesen ganzen Charakteren so ist es dann halt so, und der hat die Rolle und der hat die Rolle und das ist der Bruder, der ist irgendwie ein bisschen weird in Anführungszeichen. Mhm. Aber so, ja.
Ja, ich hatte das Gefühl einfach, dass die Intention irgendwie des Films war Women Empowerment und keine Ahnung was. Es ist aber ja so fehlgeschlagen. Also wirklich, es sollte so sein, kleine Männer-Egos, starke Frau. Ah, guck mal, wir zeigen jetzt, dass wir Frauen sind stark. Hier, die können auch erfolgreich sein. Aber so verfehlt es darzustellen, dass ich das eigentlich wieder als fast Beleidigung sehe. Frauen so darzustellen. Da bin ich wieder so, what the hell?
Ja, vor allem, weil sie dafür dann schon noch wieder zu lange irgendwie mit sich rumspringen lassen hat von dem Ehemann. Also so, weißt du, das war dann gar nicht konsequent genug.
Ja.
Da auch wieder, also der ist mir ja richtig auf den Geist gegangen, wirklich. Die ganze Storyline mit dem fand ich auch einfach nur schlimm. Und dann auch da, es war dann so total repetitiv zum Teil. Also wie oft sie zu ihrer Tante Helen gegangen ist und dann meinte, das kann ich nur dir erzählen. Also das kann ich jetzt aber, also das kann ich jetzt aber wirklich nur dir erzählen. Und dann erzählt sie es ihr und dann ist so, okay, und jetzt? Dann gab es so einen Running Gag im Auto, weil sie sitzt natürlich ja hinten in diesem riesen SUV und vorne ihr so Security Detail, der dann auch das Auto fährt, gespielt auch von hier Kumail, wie heißt er denn? Kumail, ja? Ich habe seinen Nachnamen jetzt gerade nicht, sorry. Der war auch einfach nur da, serving face. Und er spricht dann halt vorne im Auto und sie sitzt hinten. Und wir sind aber vorne auch im Auto und dann ist sie so, ich kann dich gar nicht verstehen.
Und wir haben ihn verstanden.
Und sie.
Ja.
Also so, weil wenn wir vorne im Auto sind und ihn verstehen und sie ihn aber nicht, dann müssen wir ja auf die Distanz sie dann nicht verstehen. Aber das haben wir und deswegen hat es gar keinen Sinn ergeben. Und dann auch, wie sie das dann gespielt hat. Also sorry, Emma Mackey, ich mag dich eigentlich, aber das war so aufgesetzt und gestellt und irgendwie künstlich und...
Das Traurige ist, das sind jetzt schon zwei richtig schlechte Filme von ihr. Hot Milk war auch ein Desaster.
Stimmt.
Das war
aber da finde ich, da war ihr Spiel nicht so schlecht. Da war vor allem der Film, die schlecht war.
Ja. Und eine Sache noch, die mich auch aufgeregt hat, ist so, also erstmal wurde natürlich nicht gesagt, welcher State. So, es wurde, du bist jetzt die Gouverneurin von... Und da war nichts.
Ja.
Es sollte 2008 sein, es wurde aber immer so ein bisschen drumherum geredet, irgendwie über Politik oder ja, wir wollen, dass Kinder jetzt bessere Zähne haben, so das war dann irgendwie ihr Ziel. Aber nichts wirklich politisch Wichtiges, was eigentlich wichtig wäre oder zum Beispiel eine Frau vielleicht in diesem Amt hätte veranlassen wollen. Alles sehr an der Oberfläche und ein bisschen feige und auch diesen Film dann in 2008 zu setzen, weil man wahrscheinlich sich nicht getraut hat, den in die heutige Zeit zu packen, einfach nur, weil man eine Geschichte erzählen will, die politisch gut ausgeht, weißt du, so,
ja
fand ich auch funny, also nicht funny, aber.
Ja. Ich habe noch zwei kleine Sachen, auch zum Writing. Einmal finde ich, die Charaktere hatten auch alle richtig schlechte Comebacks, also so, wenn so Schlagabtausch war, alle immer richtig schlecht. Und dann gab es halt noch eine Szene, wo sie dann ja eben diese Rolle von dem Gouverneur übernimmt und sich dann vor ihn irgendwie stellt und ihm dann seinen Job so ein bisschen erklärt. Also so, sie dann irgendwie so ist, ja, aber wir wollten doch das noch machen und blablabla. Und dann erzählt sie irgendwie diese ganzen so Wahlprogrammspunkte und sowas oder Bills, die sie da dann irgendwie durchkriegen wollten. Aber in einem Detail...
Ja.
Wo ich auch so war.
So redet kein Mensch.
Wenn, vor allem, wenn er jetzt gerade ins Kabinett berufen wurde, dann heißt es ja, dass er ein ganz guter Gouverneur zu sein scheint. Wenigstens im Sinne von, dass er halt so auf Zack ist.
Ja, und dass er weiß, Bescheid was abgeht. Ja.
Und dann möchtest du mir ernsthaft sagen, dass sie, die ihm untergeordnet ist, ihm jetzt das komplett von A bis Z einmal erklären muss, welche Bills und wie und was. Auch wenn das natürlich die waren, wo sie ein größeres Anliegen hatte. Wo es da halt irgendwie schon um Mütter und sowas ging. Aber es war halt trotzdem so, halt auch da wieder so dieses Tell und halt gar kein Show. Weil die wollten dadurch dann nämlich irgendwie so zeigen, so, oh ja, sie ist eine Frau. Und sie,
sie ist
hier,
total kompetent.
Sie ist eine Feministin und sie setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Und aber das wurde halt dann gar nicht gezeigt, sondern es wurde dann nur so gesagt halt wieder. Ja, okay.
Einfach. Okay, ich glaube, das reicht.
Ja,
ja, keine
anderthalb
Empfehlung.
Sterne.
Anderthalb.
Das, bei mir ist wieder das gleiche wie bei Housemaid. Das geringste ist ein halber Stern, was man geben kann. Und dann habe ich einen Stern für Ayo und Debra gegeben und die Kamera.
Für sie.
Ja.
Ja.
Gut. Keine Guckempfehlung. Ist zwar bei Disney Plus, also sehr accessible, aber...
Das ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung.
Ja.
I said what I said. Moment.
Machen wir The Insider?
Ja, ich muss nur meine Notizen finden.
Wir haben diesmal nämlich auch nochmal wieder einen älteren Film mitgebracht aus 1999, wie passend meinem Geburtsjahr.
Oh mein Gott.
Ja.
Von Michael Mann, wie wir schon gesagt hatten. Es geht um einen Investigativjournalisten, der mitbekommt, was so in den Unternehmen von Big Tobacco los ist, mit deren einmal Marketing und mit deren Wissen, ob das nun irgendwie gesundheitlich schädlich ist oder nicht. Und er knüpft dann Kontakt zu jemandem, der bei einer großen Tabakfirma gearbeitet hat, entlassen wurde und überzeugt ihn halt, darüber zu reden. Und das ist dann eine Geschichte von, wie glaubwürdig ist die Quelle, zu wie viel Macht hat Big Tobacco, wie kommen die mit Anwälten, darf er was sagen oder darf er nicht? Es gibt nämlich eigentlich so Verschwiegenheitsklauseln. Und dann auch, ob jetzt der Sender einknickt oder nicht.
Genau, weil die machen nämlich dieses 60-Minutes-Segment, was es bei CBS gibt. Und die nehmen das auch auf. Und dann ist halt die Frage, senden sie das nicht, wie senden sie das, zensieren sie das, so.
Eben. Und das ist dann so eine ganze, einerseits moralische, aber auch so eine Machtfrage. Und obwohl der Film halt schon älter ist, konnte ich mich damit ganz gut identifizieren, weil ich nun mal Journalistin bin. Und ich das ja auch aus eigenen Erfahrungen weiß, dass es einfach manchmal schwierig ist, mit Informationen umzugehen, inwiefern sie veröffentlicht werden oder nicht, weil es natürlich von Unternehmen und Parteien Vorwürfe gibt und auch ja, Klagen angedroht werden. Und es dann intern natürlich immer Diskussionen gibt, inwiefern man jetzt da mitgeht oder was man veröffentlicht oder was nicht. Und es ist nicht immer ganz so mutig von Medienhäusern. Und deswegen finde ich, ist das ganz gut, dass es diesen Film gibt. Also das ist natürlich in einem viel, viel größeren Ausmaß, als es jetzt hier zum Beispiel in Deutschland ist, wo ich dann so, ja, wo ich so kleine Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Natürlich ist das ein viel größerer Case. Aber so Situationen gibt es natürlich immer mal wieder. Und damit muss man sich auch beschäftigen, gerade in der Medienwelt.
Ja, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig zum Teil vor, zu navigieren.
Ja.
On that note, der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Und zwar auf einem Artikel, der geschrieben wurde, The Man Who Knew Too Much, von 1996, der von der Vanity Fair veröffentlicht wurde. Heißt diesen Journalisten bzw. Produzenten Lowell Bergman, gespielt von Al Pacino, den gab es wirklich, und diesen Wissenschaftler Jeffrey Wigand, gespielt von Russell Crowe, den gab es auch wirklich. Das sind echte Menschen, die da dargestellt werden, und das ist ein echter Fall, und es ist auch ja für mich sehr erschreckend gewesen zu sehen. Wir sind halt danach geboren, also, und wir kennen halt das hier nur, wie das in Deutschland ist, dass schon immer auf den Zigarettenpackungen halt mindestens Rauchen ist tödlich draufsteht. Ja. Jetzt ist es ja nochmal verschärft mit den Bildern und so seit jetzt ja einigen Jahren. Aber zumindest als wir auch noch Kinder waren, war das ja schon da.
Man wusste das.
Man wusste das, und dass das aber ja dann zumindest in den USA, ich weiß nicht, wie das in Deutschland dann war, aber ich kann mir vorstellen, ähnlich, dass da das Wissen darüber gar nicht so da war und dass das so vertuscht wurde.
Ja, eben, dass das, also das Wissen war schon da.
Ja, es wurde in der Gemeinschaft, sag ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit war es nicht so in dem Maße da.
Weil es halt vertuscht wurde. Genau. Ja,
ja. Vielleicht auch da noch, der Film war ein Box-Office-Flop. Der hat gekostet 90 Millionen, hat eingespielt 60 weltweit. Hat aber 7 Oscar-Nominierungen bekommen. Also er hat keinen gewonnen, aber er hat 7 Oscar-Nominierungen. Und zwar Russell Crowe als Hauptdarsteller, dann bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Regie, beste Kamera, bester Schnitt, bester Ton.
Das ist krass,
oder?
Dass da so ein Unterschied ist, wie Leute den wahrgenommen haben.
Ja. Die hatten halt gehofft, dass sie da mit so einem zweiten A President's Man mit Robert Redford und Dustin Hoffman kriegen, wo es um Watergate geht. Aber ja, hat nicht so ganz geklappt. Weiß nicht, ob der Film dann vielleicht schon einfach zu spät dann war, weil der Artikel kam 96 raus, der Film 99, ob die Leute da dann schon wieder damit abgeschlossen hatten, ob Rauchen einfach jetzt nicht so das Thema war, wo Leute so einen Film darüber gucken wollten. Wir fanden ihn sehr gut.
Ja, also erstmal, was ich funny fand, noch einmal kurz. Ich finde, der junge Russell Crowe sieht aus wie Russell Tovey.
Ja.
Der auch in Plainclothes mitgespielt hat. Und weil es ja nicht lange her ist, dass wir den geguckt haben und jetzt den geguckt habe, war ich so, sie haben so ein bisschen auch die gleichen so Mannerisms und so. Ich finde es funny.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ja.
Ja.
Ja. Ich aber nur die junge Variante.
Ich habe zwischendurch schon gedacht, so an wen erinnert er mich, weil er da ja auch so gefärbte Haare hat in dem Film. Also jetzt in The Insider, Russell Crowe. Da ich so, irgendwas, irgendwer, irgendwie. Aber ja. Sag doch mal als Journalistin, wie fandst du den?
Inhaltlich oder vom Film her? Was möchtest du als erstes wissen?
Warte, erstmal inhaltlich.
Inhaltlich? Natürlich auf eine gewisse Art und Weise merkt man natürlich, dass das alles ein bisschen dramatisiert wurde. Und es wurde am Ende ja auch noch in die Credits geschrieben, dass das natürlich dramatisiert wurde für diesen Film. Aber ich fand es so weit gut, welche Charaktere es gab und was sie dargestellt haben. Also zum Beispiel in der Redaktion. Unser lieber Al.
Danke, Gino.
Hatte halt auch einen Kollegen, mit dem er ganz lange zusammengearbeitet hat, der dann auch immer moderiert hat in 60 Minuten und 60 Minutes. Und dann natürlich aber auch noch einen Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte nun mal wirklich so die Rechte, das Geld, die Distribution und all das im Blick hatte, versus Al, der natürlich einfach moralisch die richtige Entscheidung treffen wollte. Und dann in der Mitte sein Kollege, der irgendwie hin und her gerissen ist und zwischen den Stühlen ein bisschen steht. Und ich finde, das war ganz gut aufgeteilt so, weil es ist oft nun mal einfach ein Journalist, eine Journalistin gegen die, die halt das Unternehmen leiten. Und und einfach, ja, diese moralischen Struggles oder auch die Frustration, das nicht so zu machen und auch nicht dem gerecht zu werden, was man eigentlich erreichen will. Oder auch eben seiner Quelle gerecht zu werden, die ja sehr viel riskiert, indem sie spricht. Ja.
Ja, ich fand den, also inhaltlich, ich habe da nicht so den Einblick, obviously, aber ich fand den schon sehr spannend. Also ich fand das eine sehr spannende Thematik. Ich finde, der hat an manchen Stellen, hätte der ein bisschen schneller sein können, der Film. Also so das Pacing, da war ich zum Teil so ein bisschen, okay, wir halten uns jetzt sehr lange irgendwie damit auf an gewissen Stellen. Da hätte einfach dann schon ein bisschen mehr passieren können. Da hätte der Film einen Moment kürzer auch einfach dann sein können dadurch. Und dadurch auch vielleicht nochmal ein bisschen spannender oder so more thrilling irgendwie. Weil man dann ja schon die ganze Zeit so ist, okay, strahlen sie das jetzt aus oder nicht und wie strahlen sie es aus und so. Und da hat mir dann so zum Teil so ein bisschen dieser Biss irgendwie gefehlt.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Fürs Writing für die realistische Darstellung, sage ich mal, fair.
Ja, genau.
So.
Ja.
Ja, aber für einen Film, da ist nun mal am Ende des Tages ein Film ist, gehe ich da voll mit.
Ja. Und weil sie es ja eben halt schon dramatisiert haben an so bestimmten Stellen, die dann ja auch später nochmal genauer benannt werden, ich finde, da hätten sie dann einfach ruhig noch einen Schritt weiter einfach vielleicht gehen können. Vielleicht wäre er dann ja auch besser gelaufen.
Ja.
Und hätte nicht nur mickrige 60 Millionen Dollar eingespielt. So.
Aber zum Filmischen. Zum Filmischen, weil da fand ich sehr viel.
Ach, toll.
Ja. Sehr gut. Also erstmal muss ich, also okay, das ist noch thematisch kurz. also einmal finde ich cool, wie der Film gestartet ist. Weil er ganz anders startet, als was die Thematik später ist. Und es ist so ein Bruch, den fand ich toll.
Ich habe mir, also ich bin, an Weihnachten war ich bei meinen Eltern. Und ich bin in die DVD-Sammlung meines Vaters reingegangen. Der hatte nämlich damals so dieses, wie heißt es, TV-Film, irgendwas, Bild.
Ja.
die hatte der mal abonniert und da hast du monatlich so DVDs bekommen und da habe ich den halt auch gesehen. Dann war ich so, ah, den nehme ich mir mit und deswegen haben wir den jetzt auch irgendwie geguckt, weil wir noch mal irgendwie einen älteren Film mit Al Pacino gucken wollten. So. Und dann fing dieser Film an und ich hatte die Disc eingelegt und so weiter. Und dann war ich so,
ist das der falsche?
War die falsche Disc in der Hülle drin? Und dann war ich so, nee, ich habe mir die angeguckt, das stand da ja richtig drauf. Und vor allem habe ich ja auch vorher das Menü gesehen, ja, wo auch halt Insider und so stand. Aber weil das so ein Bruch war von dem, was ich erwartet habe, war ich wirklich so, hä?
What is happening? Aber das fand ich richtig cool.
Ja, ich fand es auch richtig cool. Weil es auch, finde ich, den Charakter von Elle gut vorstellt.
Ja, finde ich auch. So, jetzt aber zum Filmischen.
Jetzt aber zum Filmischen. Ja, das war aber ja auch schon quasi zum Filmischen.
Ja, also tolle Kameraausschnitte und ja, Kamerabewegungen, wie zum Beispiel, es gab so Szenen, wie durch eine Drehtür gegangen wurde, mhm, und dann war die Kamera quasi mit in der Drehtür, aber eins dahinter und so. Das fand ich sehr, sehr toll gemacht. Mhm. Man ist so mitgelaufen, man hat so die Stimmung des Charakters so mitgefühlt, weil es auch wackelig war dann und so. Und in so, in entweder nachdenklichen Szenen oder in Gesprächen auch, gab es so richtig, richtig tolle Ausschnitte, Close-ups zum Gesicht, aber dann auch mal so ein bisschen leicht angewinkelt und dann war quasi noch mehr vom Hintergrund zu sehen und dann hat sich die Schärfe auch, also der Fokus verändert, aber halt in irgendwie so einer artsy Art irgendwie.
Ja, so ganz, also unkonventionell halt zum Teil, aber nicht so, dass man sagt, oh ja, da wurde jetzt einfach mal hier so ein Dutch Angle irgendwie reingeballert, wodurch man dann so ein bisschen, ja, das anders hat, sondern so immer noch sehr natürlich und nicht so aufgesetzt und auf Zwang, sondern so, es wirkte irgendwie alles sehr, sehr stimmig. Es gibt auch eine Szene, wo gefaxt wird hin und her.
Ich habe das Faxgerät gesehen und ich war so, oh mein Gott, Faxgeräte.
Faxgeräte.
Hatten wir auch noch.
Hatten wir auch noch, wurden jetzt auch in den Berliner Behörden letztes Jahr, glaube ich, offiziell abgeschafft. die Szene war sehr spannend inszeniert dafür, dass es halt Faxen war.
Mhm.
Ja. Aber auch der Score war so, da war richtig on edge. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir das falsch aus den Credits gemerkt habe. Ich meine, war es auch Hans Zimmer? Ich gucke das einmal parallel nach. Du kannst gerne schon noch was dazu sagen.
Zum Faxgerät?
Naja, oder was dir sonst so einfällt.
Nochmal zu meinen Close-Ups. I like my Close-Ups. Es gab eine Szene und die fand ich richtig gut. Da ist halt eine Straße zu sehen, die ist ein bisschen dunkler. Es ist in so einem Blau-Schwarz quasi. Und auf der linken Seite ist Els Kopf, wie er aber läuft. Und man sieht trotzdem die Straße irgendwie viel mehr als seinen Kopf. Das war auch ganz toll gemacht. Und da kommen auch wieder die Farben ins Spiel. Toll.
Ich habe gelogen. Es ist gar nicht Hans Zimmer.
Hoppla.
Hoppla. Naja.
Farben, so.
Farben, ja, tolle Farben.
Farben.
Mhm. Er hat auch so eine rote Sonnenbrille, auch toll.
Ja, auch seine andere Brille, toll.
Ja, fand ich, also hat mir auch, also es gibt eine Szene, wo die da so in einem Auto an einem Highway oder keine Ahnung, irgendwie so langfahren und da steht dann so ein Auto in Flammen neben der Straße. Gott, sah das toll aus. Und dann war das schon so schnell vorbei. Ich war so, kann ich mir das noch bitte ein bisschen länger angucken? Ich möchte gerne das Auto in Flammen sehen.
Bitte, 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 bitte.
Das fand ich richtig, richtig cool auch. Ja, allgemein, also,
ich wollte, sah
einfach toll aus.
Ich wollte mit den Taxis fahren. Das war so ein schönes Gelb.
Ja.
Wirklich.
Echt.
Ich war begeistert von den Taxis.
Ja.
Was soll ich sagen?
Und was ich noch witzig fand, es gab relativ am Anfang vom Film, wo das erste Mal der so die In-Person-Kontaktaufnahme zwischen den beiden stattfindet, also zwischen Elle und Russells Charakteren. Und die machen das halt so natürlich so sehr secretly, weil und
ich weiß,
die sind dann halt so nur mit so einem halben Blickkontakt, aber stillschweigend so nacheinander in so einen Fahrstuhl rein und ich war so, oh mein Gott, it's giving gay.
Giving gay.
Ich dachte,
it's also giving plainclothes ähnlich aussehender Schauspieler.
Ja, also wirklich, ich dachte, jetzt gleich geht's richtig rund im Fahrstuhl. Und dann hatte ich noch kurz Sorge, dass da dieser eine andere Mann noch so die Tür aufhält und mit einstellt. Und ich war so,
so nein. Leave them alone. Let them do it.
Ja, let them some space.
Aber davor auch funny, so wie Elle halt mit der Zeitung halt in so einer Hotellobby saß. Halt so das Klischee, aber es war halt trotzdem funny. Ich fand's funny. Schau mal. Was ich noch so habe. Schau Moment. Eine lustige Szene fand ich am Anfang, wo einer seiner Tochter sagt, ist es nicht ein bisschen zu früh für Cartoons? Und dann füllt er sich ein Glas Whisky ein. Da war ich, okay, let's go.
Ja, da war ich auch so, okay, gut. Mhm. Double Standard.
Es gab auch ein paar gute Zitate in dem Film. So ordinary people under extraordinary circumstance, sowas halt. Ne? So.
Ja. Jetzt musst du es aber auch einmal ganz komplett sagen. Hast du es da?
Ja.
Ja, dann sag's.
Ach so, halt. Nee, ich hab nur das. Ja. Sag es komplett.
Warte.
Warum er, es geht um Russell, oder?
Ja, das stand in der Letterboxd-Review, stand auch das ganze Zitat einmal drin, meine ich. Weil da habe ich es mich nochmal gelesen, da war ich sehr... Der eine sagt dann nämlich, who are these people? So von wegen, wie verhalten die sich denn? Und was soll das? Mhm. Und dann sagt er, ordinary people under extraordinary pressure oder circumstances. Mike, what the hell do you expect? Grace and consistency? Mhm. Und das fand ich halt so.
Ich so,
ja.
Exactly. Ja. Al, tell him.
Ja.
Mehrere Sachen jetzt noch. Einmal Als Ring am kleinen Finger.
Ja.
Fan.
Slay.
Slay. Dann, das ist nochmal ein bisschen thematisch, zu dem, was realistisch ist oder nicht.
Mhm.
Weil zumindest heutzutage oder in Deutschland zumindest sehr unrealistisch, dass du einfach sagen kannst, I quit.
Ja.
Mhm. Du findest sonst keinen Job mehr. Ciao, du hast es dir mit einem Medienhaus dann kaputt gemacht und die kennen sich eh alle in der Branche.
Aber das ist halt eh so ein Filmeding.
Ja, ja, natürlich. Aber ich habe das nur gesehen. Ich war nur so, okay, you go. So Moral über alles. Toll, finde ich super. Aber Karriere, no one could Adi. Ever today.
Ja.
So, damals vielleicht.
Auch nicht, glaube ich, aber ja.
Nee. Auch hilarious am Ende, wie Al rausgeht. Und es ist so slow-mo, wie er seinen Mantel anzieht.
Sagen, mit diesem Lied. Und dann hat er diesen Trenchcoat und dann poppt er den Collar
es
so
war,
hoch.
Es war so funny.
Ja, hat nur noch gefühlt, dass so Boss-Ass-Bitch anfängt zu laufen.
Und dann eine Sache, die halt auch ziemlich so on the nose, ein bisschen klischeehaft war, aber fand ich trotzdem gut, ist, es gibt halt so eine Szene dann mit Al und seinem Arbeitskollegen und dann gehen sie quasi andere verschiedene Wege.
Hm.
Und man sieht von außen, wie sein Kollege dann einen PIN eingibt, um ins Studio zu gehen. Und die Kamera bleibt draußen. Er geht rein und die Tür geht wieder zu. Und ich fand, das war ziemlich gut symbolisch von wegen so, was für eine Hürde da aber auch ist, aber oder was für eine Grenze manchmal zwischen einfach Medien und Gesellschaft einfach ist. Mhm. So symbolisch fand ich das ganz gut gemacht.
Ja, das war eine gute symbolische Darstellung.
Ja.
Ich habe dem Film 4 Sterne gegeben. Du hast 4,5 gegeben, kann ich dir sagen.
Nee, ich bin aber auf, glaube ich, auf, bin ich, ich bin auf 4, glaube ich. Bin ich auf 4 runtergegangen?
Was ist hier los? Ja, du bist auf 4 runtergegangen, weil du hast erst 4,5 gehabt.
Ja, ich habe erst 4,5 gehabt, dann habe ich danach drüber geschlafen und dann war ich so, nee, 4.
Fair.
Ja.
Ja.
So, ich glaube, ich sollte allgemein Filme einfach einen Tag später loggen, weil ich jetzt obviously zweimal schon meine Meinung geändert habe.
Das ist korrekt.
Ja, vielleicht sollte ich mir ein bisschen mehr Zeit geben.
It's okay.
It's okay. There is space for growth.
So, ich sag noch einmal nur kurz einen Satz zu Ein Kuchen für den Präsidenten, weil ich da letzte Folge den Trailer erwähnt habe. Da geht's um, also spielt in den 1990ern im Irak, geht um 9-jähriges Mädchen und Saddam Hussein hat Geburtstag und alle im Land müssen Kuchen für ihn backen, somit auch in jeder Schulklasse. Und sie wird in ihrer Schulklasse ausgelost, den Kuchen zu backen für ihn. Und sie ist aber ganz arm. Sie ist Tochter von Bauern, beziehungsweise ihre Eltern leben gar nicht mehr, sofern ich das verstanden habe. Sie lebt auf jeden Fall mit ihrer Großmutter. Die Story ist sehr, sehr ähnlich zu Amrum, der letztes Jahr rauskam. Der Film hat mir aber viel, viel besser gefallen. Ist halt ja auch wieder natürlich ein politischer Film. Fand ich sehr sehenswert an sich. Ich fand die Kinderschauspieler richtig, richtig gut, also wirklich sehr, sehr gut, so dass man vergessen hat, dass sie schauspielern. Mhm. Ich finde, bei Kindern merkt man sehr viel, sehr schnell, dass sie schauspielern, bei denen gar nicht. Das war richtig, richtig krasse Leistung Und der war auf Cannes auch nominiert für die beste Kamera, hat aber nicht gewonnen. Ja.
Nice.
Ein Kuchen für den Präsidenten. Genau. Auf geht's, ab geht's.
Auf geht's, ab geht's.
Heated Rivalry.
Yay.
Die erste Folge ist jetzt bei HBO Max.
HBO dachte sich so, wir machen jetzt Weekly Releases, lassen die Leute warten, weil wir denken, halb Deutschland hätte es nicht schon irgendwo anders geguckt.
Absolut lächerlich. Also, sorry.
Wirklich lächerlich.
Everyone and their mother hat diese Serie schon gesehen, wenn die Person diese Serie schon gucken wollte. Jetzt dann diese eine Folge rauszubringen. Eine Freundin von mir hat mir schon gesagt, so ja, sie hat sich richtig drauf gefreut, die jetzt endlich gucken zu können, weil sie die halt eben so offiziell in Deutschland gucken wollte. Und dann meinte sie, hat sie die erste Folge geguckt, war richtig hooked, hat dann festgestellt, dass die anderen Folgen gar nicht da sind, hat sich die dann anderweitig beschafft.
Also wirklich, die
haben,
sinnlos.
Also sorry, die haben richtig reingeschissen.
Die haben reingeschissen.
Richtig dumm, richtig, richtig dummer Move.
Und ich meine, wir mussten auch warten, aber, aber wir waren schon da. Nein, aber wir mussten wirklich auf die Weekly Releases warten, weil es einfach in Kanada wöchentlich rauskam.
Weil die Folgen halt einfach noch nicht raus waren.
Weil die noch nicht raus waren. Es gab keine Möglichkeit, die zu gucken. So, wir haben Christmas at the Cottage verbracht.
Ja.
So, wir mussten warten. Wir hatten, und da war das Warten dann auch einerseits wirklich Hölle.
Aber es hat so Spaß gemacht auf Social Media, halt so die ganzen Memes und den ganzen Diskurs. Und die Serie hat irgendwie immer mehr an so Fahrt aufgenommen. Ja. Das heißt, es kamen dann schon noch so irgendwelche Interviews so langsam und so, aber es war alles noch so ganz klein.
Aber es war noch nicht alles auf Social Media. Also inzwischen ist ja gefühlt die ganze Staffel auf Social Media und wir hatten das halt nicht. Wir haben nur so ein Still bekommen, bevor die neue Folge dann rauskam und dann haben wir uns alle zusammen irgendwie überraschen lassen und das war dann halt aufregend. Also jetzt zu warten, finde ich einfach nur lächerlich, weil du eh schon eigentlich alles weißt oder alles irgendwie im Internet gesehen hast.
Yep.
Ja.
Also wirklich richtig, also ja, verstehe ich halt gar nicht. Wir haben angefangen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das so war.
Ich weiß genau, an welchem Tag ich das geguckt habe.
Ja, nee, aber ob die ersten beiden Folgen auch released wurden.
Ich glaube, die ersten beiden zusammen.
Weil wir haben nämlich dann die ersten beiden, also ich kann es ja jetzt nochmal trotzdem nachgucken.
Ja, wenn die ersten beiden sofort zusammen gesehen.
Ja.
Und an dem Tag, wo ich angefangen habe, das zu gucken, kam die dritte raus.
Ja, und ich hatte es da dann nämlich schon gesehen und musste dann auf die dritte warten und habe zu dir gesagt, Helmi, I've got something for you. You should now.
Ja, ich hatte schon so
ein paar... Ja, die kamen zusammen raus.
Ich hatte so ein paar Glimpses schon gesehen auf Social Media, aber ich war so, gucke ich das, gucke ich nicht, was ist das so? Aber dann unter dem guten Rat von Nina habe ich das dann auch schleunigst getan.
Ja.
Ja. I haven't been the same since.
Nee. Ich muss gerade mal gucken. Ja, ich habe es sogar, ich habe es direkt am Release-Tag
geguckt. Welcher war das?
Also... In USA, also halt 28., aber bei uns dann der 29.
November. Und ich habe das am 5. Dezember geguckt, weil das vor dem Lord-Konzert war. Ja. Das weiß ich nämlich. Ich hab Heated Rivalry geguckt, 2,5 Folgen oder so. Und dann Sentimental Value, auch ein krasser Cut. Mhm. Und dann zu Lord. Also es war ein wilder Tag, emotionsmäßig ein ganz wilder Tag, ja. Mhm.
Ja.
Deswegen weiß ich das so genau.
Ja, und dann habe ich die geguckt, dann habe ich sie am 1. Dezember immediately nochmal geguckt, die ersten beiden Folgen.
Ja.
Und dann kam die dritte Folge raus und die fand ich so furchtbar und langweilig.
Ich habe das so geskippt.
Dass ich dann auch so die ersten beiden Folgen dann immediately nochmal geguckt habe, nachdem die dritte Folge rauskam.
Ich habe so, die dritte habe ich so durchgeskippt, weil hat mich gar nicht gecatcht und dann... Nachdem du mir erzählt hast, dass es zwei Szenen noch gibt, die ich mögen würde, bin ich nochmal rein und habe die zwei Szenen geguckt und das war's dann. Also ich weiß, was passiert.
Ja.
Mehr brauche ich nicht.
Und wir checken auch, dass es relevant für den Plot ist und dass es wichtig auch ist für den Plot.
Ja.
Ich fand es aber einfach nicht gut inszeniert, nicht gut gespielt.
Das ist es. Ich habe nichts gegen die Story.
Ja, ich fand nur die, also vor allem der Kontrast, also allgemein können wir jetzt mal offen und ehrlich sagen, der Kontrast zwischen Connor Story und Hudson Williams und dem Rest vom Cast oder den meisten vom Rest vom
Cast. Ist crazy.
Vor allem aber finde ich auch da wieder in der dritten Folge so diese Side-Characters, die man da noch hat.
Ja.
Also.
Ja.
who are we to judge? Aber hat mich echt ganz schön rausgerissen.
Ja. Und das Ding ist einfach, die beiden, also die sind ja einfach best friends in real life, so. Aber die haben einfach vor der Kamera so eine krasse Chemistry.
Das ist insane.
Das ist wirklich
Und spielen halt insane. Aber auch richtig gut.
Die spielen auch richtig gut, wirklich. Also ich habe jede Micro-Expression in den Augen, in den kleinen Mundwinkel. Ja. Also es ist wirklich auf so kleine Details runtergebrochen, was ich halt krass an den beiden finde. Mhm. Und weil sie ja im echten Leben so basically immer so geswitcht sind vom Charakter her. Und dann merkt man einfach, wie viel krasser das noch ist.
Und was auch halt crazy ist, also es sind ja sechs Folgen. Und die haben das quasi gedreht wie ein Film. Also die haben das jetzt, die hatten alle Skripts und so, es war alles komplett fertig. Und dann sind sie halt reingegangen und haben das so vom, also so blockmäßig wie halt ein Film geshootet.
37 Tagen oder so?
Ja, für auch ein Budget von 2 Millionen, sind es US oder kanadische Dollar pro Folge? Naja, sowas auf
aber
jeden
wenig
Fall. Zum Vergleich, eine Folge Stranger Things jetzt in der neuen Staffel hat 30 Millionen US-Dollar gekostet. Ja. Und diese Serie, also Heated Rivalry, sieht halt auch richtig gut aus. Also wie sie das auch gefilmt haben, mit welchen Lenses sie das gefilmt haben, mit welcher Kamera und so weiter. Das Color Grading, das Lighting auch viel.
Ja.
Wobei wir dazu sagen müssen, als wir es geguckt haben,
war's zu dunkel.
Wir haben halt quasi die HBO Max-Version geguckt und nicht die Crave-Version, weil wir haben das geguckt, was verfügbar war. Und das war halt so eine viel, viel dunklere Version, dass du halt. Und das Ding ist, ich mag das manchmal eigentlich ganz gern, aber es war dann echt schon zu viel. Also du hattest dann wirklich zum Teil nur Silhouetten an so ganz langen Sequenzen.
Weil USA war so gay. Sex, or we're not gonna show that
Na, weiß
explicitly.
Ich nicht, das
ist meine Meinung.
Das ist deine Meinung.
Ich denke, das ist das. Und Kanada war so, let them show everything.
Take it. Und das finde ich aber halt crazy, was für ein geringes Budget die hatten, wie gut die Serie dafür aussieht, wie gut die produziert ist allgemein. Also wirklich Hut ab.
Ja.
Und Props an Jacob
Tierney.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Man muss ja sagen, also es gab viele, viele Leute, die das Buch ja schon vorher gelesen hatten. Und natürlich geht man dann schon irgendwie an die ganze Sache ran. So von wegen, man möchte die Buchfans jetzt nicht enttäuschen, weil das halt wirklich Hardcore-Fans teilweise waren oder sind. Und selbst halt in den Kreisen der Leute, die das Buch schon viel früher gelesen haben, wurde es sehr gut angenommen, weil halt die wichtigsten kleinen Sachen, die einfach culturally in diesem Buch wichtig waren, auch so adaptiert wurden. Und es ist selten, dass etwas halt dann auch so gut angenommen wird von der Fanbase, die schon existiert.
Magst du nochmal sagen, ob du jetzt Fans der Serie raten würdest, die Bücher noch zu lesen? Also, und wenn ja, dann nur die Shane und Ilya Bücher. Was hast du noch so gelesen? Weil ich habe gar keine gelesen, aber du hast dann nachher was gelesen.
Ja, also nachdem die ersten 2 Folgen raus waren, war ich ungeduldig. Und deswegen habe ich mir dann das erste Buch gekauft als Download-Version, weil das Paperbuch ist überall ausverkauft auf Englisch. Also gibt's nicht. Muss man neu produzieren. Ausverkauft. Überall. Ich habe es dann gelesen. Es liest sich schnell weg. Es ist halt smut. Das muss man wissen. So.
Sehr spicy.
Aber dafür habe ich es ja auch nicht gelesen, sondern ich habe es halt für diese Chemistry gelesen. Und ich fand es einfach nice, weil es halt immer aus 2 Perspektiven geschrieben ist. So Shane und Ilya. Und ich finde es dann halt nice zu sehen, was dann wirklich so in deren Kopf abging und dann im Vergleich zur Serie.
Und welches ist denn mal, also deren Buch, das erste ist ja Heated Rivalry und dann ist das zweite Game Change?
Nee, das zweite ist The Long Game.
Ah, The Long Game, sowas.
Ja, und in The Long Game sieht man dann halt, wie deren Beziehung dann quasi weitergeht.
Stay tuned for Season 2.
Stay tuned. Nochmal auch auf eine ganz andere Art und Weise emotional. Ja, ich habe es halt für diese Gedanken gelesen und das fand ich halt sehr nice, das nochmal zu haben. Das hat für mich dann einfach die Serie so ein bisschen noch abgerundet, weil ich war so, okay, ich weiß, was er da gerade eigentlich denkt. So, ich konnte es mir denken anhand des Schauspiels, aber ich war so, jetzt, ich weiß genau, was er denkt. So. Und das fand ich einfach nice, ja.
Ja, toll.
Toll. Aber die Bücher von den beiden sind auch die besten. Also ich habe noch zwei andere gelesen und ja, die waren weniger gut. Aber die Leute, über die die anderen Bücher sind, die tauchen auch zum Beispiel in The Long Game auf, weil Ilya einfach alle Gay-Hockey-Player sammelt wie Infinity Stones. Ist wirklich so und deswegen, also es ist immer dann lustig in den anderen Büchern irgendwie zu lesen, dass Ilya wieder so auftaucht oder so, weil das halt so Crossover sind, weil die teilweise parallel laufen. Das ist halt immer ganz funny. So. Ja.
Nice. Ja. Ja.
Also kann man sich geben.
Ja.
Sind nur, weiß ich nicht, 5-6 Euro oder so, ja. Und wenn man sich das downloadet.
Das sind ja keine ewig langen Bücher.
Nee, auch eben, so. Also die liest man schnell weg.
Ja.
Ja. Ist aber natürlich trotzdem kein literarisches Meisterwerk. So.
Belassen wir es dabei. Maus der Woche?
Meine Maus der Woche ist Al Pacino.
Meine auch.
Meine, das sind so richtig Filmbro-Fangirls hier von Al.
Für mich, glaube ich, hatte ich ihn ja schon.
Ja, du hattest ihn schon mal, weil du vor, ich glaube, ein paar Wochen, Monaten hattest du so eine Woche, wo du auch drei, vier Al-Filme hintereinander geguckt hast.
Ja.
Ja.
Naja.
Ja, ich habe ihn
ja. King Returns.
Ja, was soll ich sagen? Ist halt Al, ne?
Ja.
Ich habe ihn jetzt als Profilbild bei Letterboxd.
Und ja.
Was soll ich sagen? Das,
ja, ich finde ihn einfach.
Ist eine Maus.
Ist halt einfach eine Maus. Ist eine Maus. I'm sorry. Und ich finde auch, also was ich bisher gesehen habe von seinen Filmen und was das ja über ihn dann auch aussagt und welche Rollen er sich irgendwie so ausgesucht hat und allgemein, wie er sich ja auch zum Teil politisch positioniert hat und so weiter mit LGBTQIA+Rights. und ja, also das heißt nicht, dass er ja nicht auch mal irgendwelche Fehltritte hatte oder sowas, ne? Ja. Aber wir sind ja auch alle irgendwo Menschen und ich finde so im Ganzen hat er da schon, wirkt er einfach sehr toll und so.
Und mausig.
Ja, und auch so diese Videos, die es ja jetzt von ihm gibt so in seinem privaten Leben, wenn er in seinem Jogginganzug da
so funny.
Mit den Kopfhörern unterwegs ist und auf der Straße.
Vor allen Dingen noch mit den Kabelkopfhörern und so. Oh, ich find's toll.
Ja, also ja. Ich, Al, if you're listening, get rid of the beard. It's not doing anything for you.
But please come to our podcast. We want to interview you.
Ja.
Please.
Danke, Chino.
Danke, we Chino. Danke, Chino. Tut euch den Gefallen, guckt euch das an, es ist funny. Ja,
also einfach, ihr könnt einfach Danke Chino eingeben bei YouTube oder so und dann findet ihr das.
Ja.
Oder TikTok, wherever. Ja, toll. Ja. Toll. Nächstes Mal.
Wissen wir schon, zwei Filme auf jeden Fall.
Ihr könnt euch auf jeden Fall schon auf eine Review zu Thelma Louise freuen.
Mhm. Wo Nina und ich mal wirklich eine gleiche Meinung richtig haben.
Ja.
Einfach mal wieder. Und Wuthering Heights natürlich, weil der jetzt rauskommt.
Genau, den werden wir auf jeden Fall auch noch schauen. Der dritte Film steht noch nicht ganz fest oder was sonst noch so hier läuft. Ja. Ich bin ja auch gerade nochmal im Killing Eve rewatchen. Ich habe die ersten drei Staffeln durch. Ich glaube, wenn ich alle nochmal geguckt habe, sage ich da auch nochmal ein paar Worte zu.
Guter Plan.
Das hat ja in Deutschland nie so richtig Traction irgendwie.
Was ich auch nicht verstehe.
Ja.
Gar nicht.
Naja.
Belassen wir es dabei.
Belassen wir es dabei und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.